musst nicht, aber es war wirklich etliches lebiger gewesen, so. Also wirklich super. Ich werde euch zum Anfang gerade ein Bild zeigen, also nicht das, was ihr jetzt hier seht, wie ich ungefähr am Abend aussehe, wenn ich nach einem Tag, wo ich so richtig unter Druck gestanden bin. Und ich bitte euch daran zu denken, dass es bei diesem Bild viel mehr darum geht, wie ich mich fühle, in was für einem Zustand dass ich mich befinde und dass es weniger um das Aussehen geht. Und ich hoffe wirklich fester gesagt, der Unterschied. ungefähr so sieht es aus, speziell am Samstagabend nach der Predigtvorbereitung, wenn ich das Gefühl hatte, es ist echt hart gelaufen. Ich bin irgendwie nicht vorwärts gekommen. Es dünkt mir, ich weiss nicht, was ich am Sonntagmorgen sagen soll, wirklich. Dann fühle ich mich so. Aber wie gesagt, nicht äußerlich vielleicht, aber innerlich. Und vielleicht kannst du das gut nachvollziehen. Vielleicht geht es dir von Zeit zu Zeit genau auch so. Wenn du Druck erlebst in deinem Leben, egal ob das in der Schule ist, ich habe gestern Abend gehört, einige so, jetzt kommen wieder die Prüfungszeiten, oder? Wir müssen Prüfungen schreiben, Abschlussprüfungen, was auch immer. Ob das eine Arbeit ist oder ob in Beziehungen. Druck kann das letzte Quäntchen Freude, Kraft, Motivation und Zuversicht so richtig aus uns rauspressen. Und am Schluss fühlen wir uns richtig leer. Wir fühlen uns nicht nur so hundsmüde, sondern wir fühlen uns eher vielleicht wie eine Taube. Wirklich, alles hat, der Alltag hat uns so richtig zusammengerügelt. Alles, was drinnen war, ist rausgekommen. Und wir fühlen uns einfach nur noch fertig. Kurz, Druck macht etwas mit uns. Es bewegt etwas in uns. Und trotzdem erleben wir alle in unserem Alltag immer wieder Druck. Wir leben in einer Zeit, wo enorm Druck auf uns eingeht. Und der Bibeltext, den wir jetzt gerade gelesen haben, der handelt auch von Druck. Paulus ist unter enormem Druck gestanden. Und es ist nicht der Druck, es ist nicht ein Druck, wie wir es vielleicht viel erleben, es ist ein spezieller Druck. Ich denke, in der Schweiz stehen wir immer wieder unter Arbeitsdruck, unter Erfolgsdruck. Aber zusätzlich kommt Druck dazu, weil wir falsche Prioritäten setzen. Eben statt lernen, vielleicht noch Film schauen oder was auch immer. Weil wir nicht das tun, was wir vielleicht sollten. Wir stehen unter Druck von Erwartungen, von Leuten, unserem Leben. Druck, Entscheidungen zu treffen. Oder wir kommen einfach unter Druck, weil wir Fehler machen. Fehler machen ist menschlich. Ich weiss nicht, wie es dir heißt. Wir passieren immer wieder. Und das löst Druck aus. Aber heute geht es um den Druck beim Paulus, wo wir einfach erleben, nur weil wir mit Jesus unterwegs sind. Nur wenn wir sagen, ich glaube an Jesus, ich will mit Jesus leben. Das ist der Druck, den viele Christen in ihrem Alltag jeden Tag erleben, in dem, dass sie diskriminiert werden, in dem, dass sie sogar verfolgt werden, ins Gefängnis gesteckt werden, nicht weil sie etwas Kriminelles tun, sondern einfach, weil sie Christen sind. Das ist der Druck, um den geht es heute in unserem Abschnitt. Ich denke, wir erleben den Druck in der Schweiz auf eine andere Art und Weise. Die Leute, die ich davon geredet habe, die sind einfach unter Druck, weil sie mit Jesus unterwegs sind. Unter Druck für Jesus. Und auch wenn wir in der Schweiz Glaubensfreiheit haben und wenn die letzte Christenverfolgung schon lange zurück ist, aber jetzt gegeben, ich denke, die letzte war Täufer, die man verfolgt hat, weil sie einfach anders geglaubt haben, weil sie gesagt haben, nein, wir lassen unsere Kinder oder wir lassen unsere Kinder eben Säuglinge nicht taufen, wir machen das, die sollen selber entscheiden. Die sind massiv verfolgt worden, gerade im Kanton Bern. Aber das ist schon recht lang her. Und trotzdem bin ich überzeugt, hat der Text etwas mit unserem Alltag zu tun. Immer wenn wir wirklich kompromisslos mit Jesus leben wollen, nach seinen Werten, nach seinen Vorstellungen ihm wirklich nachfolgen, dann werden wir Druck in unserem Alltag spüren. Dann werden wir unter Druck kommen. Und wenn uns bewusst ist, dass Druck zum Christsein dazugehört, dass das nicht etwas Außergewöhnliches ist, sondern etwas völlig Normales, dass wenn wir mit Jesus leben, dass es Druck gibt, dass es Druck erzeugt, dann können wir mit diesem Druck ganz anders umgehen. Dann schockt er uns nicht, dann überrascht er uns nicht. Dann können wir nicht unseren Glauben Gott an hinterfragen, warum lässt das Gott zu? Hat er mich überhaupt noch gern? Kümmert er sich um mich? sondern wir lernen, mit Druck umzugehen. Und darum wollen wir zusammen miteinander anschauen, in diesem Text, wie das der Paulus gemacht hat. Wie er mit Druck ist umgegangen. Das Erste, was wir sehen, ist, dass der Apostel Paulus Druck nicht einfach ist ausgewichen. Ich weiss nicht, wie dir das sagt. Also wenn ich Druck irgendwie vermeiden kann, dann vermeide ich Druck. Aber Paulus hat das nicht gemacht. Paulus hat ganz klar den Druck angenommen. Und wir haben gelesen in den ersten Vers 15 bis 19, ich lese nicht nur 1, beide, ich lese nur 1, 15 und 17. Als die Tage in Caesarea zu Ende waren und wir die nötigen Vorbereitungen für die Weiterreise getroffen hatten, machten wir uns auf den Weg nach Jerusalem. Und als er in Jerusalem ankam, das war sein Empfang, als wir in Jerusalem ankamen, bereiteten uns die Geschwister einen herzlichen Empfang. Wenn wir jetzt nur so die Verse lesen, wie sich der Paulus hat bereit gemacht, nach Jerusalem zu gehen, dann verpassen wir das Wesentliche. Dann verpassen wir das, was eigentlich in Paulus auch ist abgegangen. Wir müssen die Vorgeschichte kennen. Der Paulus ist vom Druck in Jerusalem, der wie ein Tsunami ist, über sein Leben übergekommen, nicht einfach überrascht worden. Für den Paulus war sowieso Druck nichts Neues in seiner Nachfolge mit Jesus. Der Apostel Paulus hat sich auf die Reise gemacht, obwohl er gewusst hat, dass er wird leiden in Jerusalem. Dass das nicht ein Spaziergang wird sein. Das war nicht so ein Triumphzug, wo er gewusst hat, alle werden klatschen und sagen, super, bist wieder mal hier. Der Heilige Geist hat ihm mehrmals gesagt, du wirst dort leiden. Der Heilige Geist hat ihn gedrängt zu dieser Reise, aber hat ihm auch gesagt, Gefangenschaft und Leiden warten auf dich dort. Und seine eigenen Reisebegleiter haben ihn immer wieder gewarnt und gesagt, geh nicht nach Jerusalem. Paulus, es ist gefährlich. Wir lesen das vor allem Apostelgeschichte 20, Vers 23 oder auch 21, 11 und 12, wo der Paulus ist gewarnt worden. Oder wo der Heilige Geist ihm das gesagt hat. Wenn ihr euch das jetzt vorstellt, wenn man den Hintergrund weiss, dass der Paulus hat gewusst, ich werde leiden, wenn ich dort raufgehe, finde ich es erstaunlich, hat er die Reise gleich auf sich genommen. Er hat den Druck angenommen. Es war immerhin eine Reise von ca. 100 km, wo man zu dieser Zeit mindestens 2 Tage braucht, also eine Übernachtung mal. Und der Paulus hat absolut genug Zeit gehabt, diesem Druck auszuweichen. Auf dem Weg seine Meinung zu ändern und irgendwie dann bei der nächsten Abzweigung Richtung Jericho anzuhalten und zu sagen, nein, jetzt Und wisst ihr was? Seine Begleiter hat es verstanden. Jeder hat es begriffen, wenn der Paulus hat gesagt hat, hey, nein, ich diene doch Jesus besser, wenn ich wieder irgendwo an einem anderen Ort hergehe und neue Gemeinde gründe. Ich weiss nicht, was hättest du an der Stelle von Paulus da? Wärst du auch gereist im Wissen, Leiden erwartet mich dort? Es wird schwierig, ich werde unter enormen Druck kommen. Ich persönlich bin mir da nicht so sicher. Wenn ich ganz ehrlich bin. Manchmal lebe ich nach dem Motto, lieber 5 Minuten Feigling sein, als Held untergehen. Oder? Es ist einfacher, schnell ein bisschen Feigling sein und Held spielen kann ich ein anderes Mal oder in meinen Vorstellungen. Und so weichen wir oft möglichst dem Druck aus. Wenn wir wissen, jetzt wäre eine gute Gelegenheit, etwas von Jesus weiterzusagen. Vielleicht jemanden für Leben live einzuladen oder zu unseren Überzeugungen und Werten zu stehen, dann sind wir ruhig. Dann sagen wir gescheiter nichts. Weil wir wissen, wenn wir etwas sagen, dann kommt vielleicht eine Gegenreaktion. Und wir weichen dem Druck aus. Der Paulus gibt uns hier ein anderes Beispiel. Er geht trotzdem nach Jerusalem. Trotz seinem Wissen, trotz dem, was ihm Gott hat gesagt und auch seine Begleiter gewarnt haben, er geht. Und sicher war der Paulus ein bisschen ein sturer Typ. Aber das war nicht der einzige Grund, dass er gegangen ist. Ich habe schon gesagt, Paulus sagt, der Heilige Geist drängt mich zu gehen. Er hat gewusst, das ist der Weg, wo Gott will, dass ich gehe. Und darum ist er gegangen. Nicht, weil er so viel scharf auf Druck war, aber er hat gewusst, das ist der richtige Weg. Er hat also mehr auf Jesus gehört, als auf seine Ängste, auf seine Empfindungen, auf seine Gefühle. Er hat sich auf Jesus fokussiert, wie wir schon heute gehört haben. Druck annehmen, wie der Paulus, bedeutet also, ich gehe den Weg weiter mit Jesus, auch trotz möglicher Schwierigkeiten und Gefahren. Das bedeutet, Druck anzunehmen. Und so lassen wir zu, dass nicht der Druck unser Leben bestimmt, sondern Jesus. In dem, dass wir eben auf ihn schauen und nicht auf den Druck, der kommen kann. Ich denke, das ist etwas, was wir immer wieder vergessen. Uns geht es so gut in der Schweiz. Und ich denke, das ist manchmal auch der Grund, dass es uns nicht so ins Gebet treibt, wir haben so ein bisschen ein Wohlfühl-Christ sein. Und darum vergessen wir immer wieder, dass Jesus uns nicht ein druckfreies Christsein hat versprochen. Wenn wir zum Beispiel Johannes anschauen, Johannes 15, Vers 18, sagt Jesus, wenn die Welt euch hasst, dann denkt daran, dass sie mich schon vor euch gehasst hat. Jesus sagt, es ist, mit anderen Worten, es ist kein Wunder, wenn ihr als meine Nachfolger unter Druck kommt. Ich bin schon unter Druck gestanden. Es passiert nichts Außergewöhnliches. Nachfolge und Druck gehören zusammen. Auch wenn das nicht angenehm ist. Auch wenn es uns in diesen Drucksituationen meistens nicht klar ist. Druck kann etwas Schönes verursachen. Ihr seht hier den Diamant. Eines der härtesten Materialien, die es gibt. Okay, nicht der Schliff, aber die Härte, seine Form, ist durch Druck entstanden. Es braucht unheimlich viel Druck, dass es Material, dass es einen Diamant oder auch einen Bergkristall gibt. Und aus Druck kann etwas Schönes entstehen, etwas Starkes. Wenn wir den Druck annehmen, wie der Paulus, so in diesem Druck in Jesus vertrauen, dann kann nämlich Gott den Druck brauchen, uns zu formen, unseren Charakter, unseren Glauben stärken. Auf einmal merken wir, hey, ich bin abhängig von Gottes Gnade, ich schaffe es nicht alleine. Und das lässt uns immer ähnlicher werden wie Jesus. Druck kann uns aus uns wie ein Diamant machen, wenn wir das zulassen. Wir werden stärker, wir werden reifer, wir werden ähnlicher wie Jesus. Aber dazu müssen wir Druck annehmen und ihm nicht immer ausweichen. Und ich denke, ganz viele Christen könnten genau das bezeugen. Wenn sie in ihrem Leben zurückschauen, können sie sagen, in den schweren Zeiten, dann habe ich gewachsen, dann bin ich reifer geworden, dann habe ich gelernt, Gott zu vertrauen. Dann ist meine Beziehung zu Jesus in die Tiefe gegangen. Oder denk einmal über dein eigenes Leben nach. Wenn, in was für Zeiten erlebst du Jesus besonders stark in deinem Leben? Wenn spürst du, dass er mir nach ist? Oder auch, dass du ihn wirklich brauchst? Was für Zeiten stärken und haben dein Glauben vor allem geprägt? Ich denke, ich sage nicht nur, dass es nur unter Druck ist. Aber für ganz viele sind es Zeiten vom Druck, von Schwierigkeiten, von Widerstand gewesen. Wenn wir Jesus wirklich nachfolgen wollen, wenn wir uns so wünschen, können zu leben, wie er gelebt hat, dann müssen wir, kommen wir nicht darum herum, Druck anzunehmen. Druck, Nachfolge, und geistliches Wachstum, die stehen immer in einer Beziehung zueinander. Die können wir nicht einfach ausklammern. Auch wenn das im Moment nicht angenehm ist. Druck ist nicht nur etwas, das gilt nicht nur für Apostel oder Superchristen, sondern es gilt für jeden, der sagt, ich will wirklich mit Jesus leben. Ich will wirklich nach seinen Werten leben. Ich will ihm nachfolgen. Und genau das macht auch der Petrus in seinem Brief klar, 1. Petrus 4, ich werde die Verse 12 und 13 lesen. Da sagt der Petrus zu den Christen, liebe Freunde, wundert euch nicht über die Nöte, die wie ein Feuersturm über euch hereingebrochen sind und durch die euer Glaube auf die Probe gestellt wird. Denkt nicht, dass euch damit etwas Ungewöhnliches zustößt. Freut euch vielmehr, dass ihr auf diese Weise an den Leiden teilhabt, die Christus durchmachen musste. Denn dann werdet ihr, wenn er in seiner Herrlichkeit erscheint, erst recht von Freude und Jubel erfüllt sein. Seid ganz klar, hey, seid nicht erstaunt, wenn ihr Druck habt als Christen. Es gehört dazu, es ist etwas Normales. Und wenn ihr mitleidet, denkt daran, einmal werdet ihr mit dieser Herrlichkeit von Jesus, an dieser werdet ihr teilhaben. Darum sollen wir Druck annehmen. Aber von Paulus lernen wir nicht nur den Druck anzunehmen, wir sehen auch, dass er auch hat so Druckwellen ausgehalten hat. Manchmal müssen wir den Druck einfach auch aushalten, über uns ergehen. Nach dem freundlichen Empfang von der Gemeinde, als er nach Jerusalem kam, ist ein bisschen später eine Druckwelle nach dem anderen über den Paulus gerollt. Er konnte nichts machen. Das hat eine Eigendynamik entwickelt und von mehreren Seiten gleichzeitig ist der Apostel unter Druck gekommen. Auf der einen Seite von der Gemeinde selber. Wir haben es gelesen, von diesen vielen Gläubigen, die Juden, sie zum Glauben kamen und trotzdem noch am Gesetz von Mose festgehalten. Er ist innerhalb der Gemeinde unter Druck gekommen. Aber er ist nicht nur innerhalb der Gemeinde, er ist auch außerhalb der Gemeinde unter Druck gekommen. Von diesen Juden, die gesagt haben, die Jesus als Messias abgelehnt haben. Wenn wir weiterlesen, sehen wir, wie er vor allem auch innerhalb der Gemeinde unter Druck gekommen ist. Verse 20 bis 22, das noch eins lesen. Seine Zuhörer priesen Gott für alles, was sie erfuhren. Dann sagten sie zu Paulus, du siehst, lieber Bruder, dass auch bei den Juden Tausende zum Glauben an Jesus Christus gekommen sind und alle halten sich weiterhin streng an das Gesetz des Mose. Über dich jedoch hat man ihnen erzählt, du würdest die Juden, die unter den anderen Völkern leben, samt und sonders zum Abfall von Mose auffordern, indem du lehrst, sie müssten ihre Söhne nicht mehr beschneiden lassen und müssten überhaupt nicht länger nach den Vorschriften des Gesetzes leben. Der Besuch von Paulus hat nicht nur ihn selber unter Druck gebracht, sondern auch die Gemeindeleitung von Jerusalem in Bedrängnis gebracht. Sie haben gewusst, dass er dem nichts dran ist, dass der Paulus das nicht so hat gelehrt. Und trotzdem mussten sie irgendwie die Gemeinde zusammenhalten. Und sie sind auch enorm unter Druck gekommen. Die Freude, was Gott hat unter den Heiden da, die ist sehr schnell an der Sorge gewichen, was jetzt noch kommen kann. Ich denke, ich weiss nicht, du hast eine andere Übersetzung gehabt, dort ist es noch besser gekommen. Aber, oder? Also, was machen wir jetzt? Und das zeigt etwas, was Druck mit uns Menschen macht. Druck ist erstens mal ein Freudenräuber. Druck nimmt Freude weg. Anstatt sich zu freuen weiterhin und Gott zu loben, was er da hat unter den Heiden und auch unter den Juden, ist auf einmal das Aber reingekommen. Und Druck bewirkt viel, dass unser Blick vom Wesentlichen auf das, was Gott tut, auf Nebensächliches gelenkt wird. Eben auf unsere Schwierigkeiten, auf Probleme, auf dort, wo der Druck herkommt. Druck macht, dass wir wegschauen von Jesus und uns auf das konzentrieren, unseren Blick auf das richten, was der Druck verursacht. Ich denke, es ist natürlich. Wenn dir irgendetwas wehtut, der Fuß wehtut, dann denkst du vor allem an Fuß, weil der tut weh. Die restlichen Körperteile, die denkst du nicht, die nicht wehtun, das nehmen wir als selbstverständlich. Aber sobald das irgendein Teil wehtut, dann bekommt das unsere Aufmerksamkeit. Und genau so geht es uns auch, wenn wir unter Druck kommen. Aber der Blickwechsel weg von Jesus zu Herrn, von dem, der Druck ausübt, in unserem Leben, das ist sehr gefährlich. Weil auf das Mal fällt nur noch der Druck fällt unser Leben an bestimmen. Es ist fast wie Zahnweh. Wenn einem Zahnweh tut, wann merkt man das Zahnweh am meisten? Also bei mir ist es in der Nacht. Wenn du im Bett liegst und du bist ruhig, oder? Den ganzen Tag hat der Zahn vielleicht auch schon ein bisschen weh getan. Aber in der Nacht, wenn er nicht mehr ist, oder? Auf einmal merkst du, jetzt zählen nur noch die Schmerzen. Und du kannst fast nicht schlafen und das Schmerzmittel nutzt auch nicht. Genau so geht es uns, wenn wir wegschauen von Jesus und nur noch auf den Druck schauen. Darum müssen wir lernen, auch wenn wir unter Druck sind, immer wieder auf Jesus uns auszurichten. Immer wieder auf ihn zu schauen. Und ich habe gestern Abend habe mir noch nie überlegt, ich war im Fokusabend, habe mir noch nie überlegt, warum das Fokusabend heisst. Und Dave hat ganz klar gesagt, das haben wir bewusst gewählt, weil unser Fokus soll auf Jesus sein. Um das geht es dann, wenn wir den richtigen Blick haben, auf Jesus schauen. Das ist manchmal der einzige Weg, können, Druck auszuhalten. Zu wissen, der Druck bleibt nicht ewig. Der Druck hat nicht das letzte Wort. Wenn wir das wissen, macht uns das widerstandsfähig. Und das sagt uns Jesus so im Johannes-Evangelium, Kapitel 16. Sagt er uns etwas, berühmter Vers, Vers 33. Ich habe euch das alles gesagt, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt werdet ihr hart bedrängt, doch ihr braucht euch nicht zu fürchten. Ich habe die Welt besiegt. Jesus sagt uns eigentlich hier, hey, schaut, es ist normal. In der Welt werdet ihr bedrängt. Ihr kommt unter Druck. Aber richtet nicht euren Blick auf den Druck. Schaut auf mich. Ich bin der Sieger. Ich bringe euch ins Ziel. Wo wir heranschauen, wenn wir unter Druck stehen, ist enorm entscheidend. Das Vertrauen auf Jesus hilft uns, den Druck auszuhalten. Das bedeutet nicht, dass der Druck einfach weg ist, aber es heisst, wir können ihn aushalten. Der Druck verdrückt uns nicht. Manchmal können wir sogar ein bisschen zurückdrücken. Schauen wir uns noch an, was für Faktoren die Druckwellen haben ausgelöst, die jetzt so über Paulus eingebrochen sind. Weil ich bin überzeugt, ich habe das sehr interessant gefunden, dass das nach wie vor die gleichen Faktoren sind, die auch uns heute immer wieder unter Druck bringen können. Oder dass wir mit den gleichen Sachen andere Menschen unter Druck bringen. Sei das innerhalb der Gemeinde, aber auch außerhalb der Gemeinde. Wir sind nicht immer nur Opfer, wenn es um Druck geht. Manchmal sind wir auch Täter. Manchmal kommen auch Menschen wegen uns unter Druck, wegen mir. Das Erste, was Paulus hat unter Druck gebracht, was wir hier sehen, sind Gerüchte. Sind die Gerüchte, wo sie umgegangen, dass er den Abfall vom Gesetz Mose predigt. Die sind einfach weitergegeben worden. Ich denke nicht, dass das jemand geprüft hat, ob das Paulus wirklich gemacht hat. Aber es ist einfach so weitergegeben worden. Der Paulus hat zwar dafür gekämpft, dass die Heiden das Gesetz nicht müssen halten von Mose. Dass also die Heiden nicht müssen Juden werden, damit sie Christen sein können. Aber der Paulus hat nie, wir lesen nie, dass er die Juden hat kritisiert, die weiterhin als Juden gelebt haben. Er selber war Jod. Er hat sein Volk geliebt. Er hat das Gesetz anerkannt. Auch wenn er gewusst, dass alleine durch das Befolgen des Gesetzes auch Juden nicht gerettet werden. Trotzdem hat er das Gesetz geehrt. Und jetzt geht das Gerücht um, macht die Runde, dass der Paulus den Abfall des Gesetzes predigt. Und das bringt ihn massivst unter Druck. Und das ist das, was Gerüchte immer wieder verursachen. Gerüchte bringen Gemeinden, Karrieren, Beziehungen, ja, das ganze Leben können sie zerstören. Gerüchte sind ein Killer, sind ein Zerstörer. Ich denke, das jüngste Beispiel ist der Bill Hybels, wo niemand genau weiss, sind die Anschuldigungen, dass er sich nicht ganz korrekt hat, manchmal gegenüber Frauen, Verhalten, Bemerkungen, die er gemacht hat, sind die wahr oder nicht. Egal, ob die wahr sind oder nicht. Es hat schon etwas kaputt gemacht. Es hat Willow-Krieg geschadet. Es hat schlussendlich auch am Ansehen vom Evangelium von Jesus geschadet. Ah, da sieht man es wieder, fromm tun und er sich doch so verhalten. Gerüchte können absolut tödlich sein. Und wenn man in Kirchengeschichte studiert, sieht man, dass grosse Christenverfolgungen immer auch wieder durch Gerüchte ausgelöst wurden. Wie der Nero, der gesagt hat, hey, die Christen haben die Stadt angezündet. Es hat nicht gestimmt, er hat es selber gemacht. Und immer wieder sind durch Gerüchte sind Verfolgungen über die Gemeinde gekommen. Ich bin überzeugt, wir müssen vorsichtig sein mit den Informationen, die wir über andere weitergeben. Ich denke, wir gehen oft viel zu sorglos mit Tratsch und Klatsch um, weil es uns nicht bewusst ist, Oder vielleicht sogar egal ist, was es auslöst, wenn wir das einfach so weiter sagen. Hast du auch gehört, die hat wieder, und ich habe den Karri den gesehen einmal, he? Und wieder viel zu schnell Velo gefahren natürlich. Und es wird einfach so, Dave sagt, das stimmt, okay, gut. Aber es wird einfach so weitergehen. Ja, manchmal fahre ich zu schnell, ich gebe es ja zu. Aber das ist nicht das Problem. Ich denke, Gerüchte können zerstörerisch sein. Das Zweite, was für Druckwellen über Paulus kamen, waren falsche Annahmen und Schlussfolgerungen. Wir haben das in den Versen 28 und 29 gelesen. Apostelgeschichte 21, Vers 28 und 29. Und schrien, Männer von Israel, helft uns. Das ist er, jener Aufrührer, der mit seiner Lehre überall in der Welt gegen uns, unser Volk, gegen das Gesetz und gegen diesen Tempel hetzt. Jetzt hat er sogar noch Nicht-Juden in den Tempel mitgenommen und diesen heiligen Ort entweiht. Sie hatten nämlich Trophimus aus Ephesus zusammen mit Paulus in der Stadt gesehen und daraus geschlossen, Paulus sei mit ihm in den Tempel gegangen. Ganz logisch. Sie haben ihn im Stadt gesehen, also hat er noch die Tempel mitgenommen. Annahmen, Schlussfolgerungen und man kommt auf ein völlig falsches Resultat. Ich bin überzeugt, niemand hat sich Mühe gemacht, im Tempel der Paulus zu fragen, hast du wirklich den Trophimus reingenommen? Er war ja nicht bei ihm. Wir hatten keine Beweise gehabt. Aber ein paar haben geschrien und alle anderen haben gefunden, da muss etwas dran sein. Wenn die alle schreien, das muss wahr sein. Weil sie laut geschrien und vielleicht haben sie schon vorher Gerüchte gehört über Paulus, ziemlich sicher sogar. Und sie haben ihre Schlüsse gezogen. Und aus dem sind auch unbegründete Anschuldigungen gekommen. Sie haben also einen Paulus das Urteil gesprochen ohne Prozess, ohne ihm eine Chance zu geben, Stellung dazu. Gerüchte und falsche Annahmen, Schlussfolgerungen haben die ganze Stadt Jerusalem und auch gemein eigentlich vergiftet. Und die Gefahr ist, das kann uns passieren. Das kann uns als Gemein passieren. Wie schnell tun wir Menschen verurteilen, weil wir etwas gehört haben, weil wir etwas gesehen haben und dann tun wir ein bisschen kombinieren und dann wissen wir schon, hey, ich weiss nicht, ob der wirklich noch mit Jesus lebt oder ob das noch in Ordnung ist, ob das noch sauber ist, oder? Und wir kommen zu unserem eigenen Schluss. Wenn wir in der FG Gwatt, wenn wir wirklich uns tragfähige Beziehungen wünschen, und ich wünsche mir das, eine gesunde Gemeinschaft wollen haben, müssen wir aufpassen, wie wir mit Gerüchten, mit Annahmen und so Schlussfolgerungen umgehen. Darum sollten wir uns immer wieder zuerst fragen, wenn wir etwas hören, ist das, was ich über jemand anderes weiter sage, ist das wirklich wahr? Stimmt das? Oder habe ich das nur mal aufgeschnappt, weil irgendeiner das schreit? Dann sollten wir uns so fragen, ist das überhaupt meine Aufgabe, die Information zu verbreiten? Bin ich dazu berufen, immer bin ich Zeitung von dieser Gemeinde, immer alles weiterzugeben? Und vielleicht könnte man sich auch mal fragen, was könnte ich damit auslösen? Wenn ich das jetzt einfach so brühwarm weiter erzähle. Und zum Schluss so, was sind eigentlich meine Motive? Oft sind nämlich unsere Motive nicht ganz super, wenn wir einfach etwas so Gerüchte weiterverbreiten. Oft ist es einfach, wir stehen dann selber im besseren Licht da. Wir sind wieder die es wissen, oder? Ich weiss halt mehr, weil schliesslich bin ich hier angestellt. Also weiss ich haargenau, was ihr alles in Freizeit macht, oder? Und das kann ich auch ruhig weiter sagen. Aber geht es um das? Ich denke, Druck gehört zur Nachfolge dazu. Aber das heisst noch lange nicht, dass wir uns innerhalb der Gemeinde gegenseitig müssen abschiessen. In dem, dass wir unvorsichtig einfach so Sachen weitergeben. Oder aus unseren Annahmen Schluss ziehen. Das ganze Kapitel 21 macht deutlich, dass Gott Druck in unserem Leben zulässt. Er lässt es zu. Er hat es hier beim Paulus zugelassen. Aber es zeigt auch, er lässt uns in diesem Druck nicht alleine. Er verliert nicht Kontrolle über den Druck. Auch wenn wir den Kopf verlieren, Gott verliert nicht Kontrolle. Aus dieser ausweglosen Situation, wo alle schon den Paulus umbringen, ihm den Hals umdrehen, hat Gott Kontrolle behalten und hat Trümmer geschickt und hat ihn gerettet. Egal wie gross der Druck ist, Gott findet immer einen Weg, uns zu retten. Uns durchzutragen, uns zu helfen. Wir haben einen Gott, der mächtig genug ist. Und er tut so. Und mit dem Wissen, dass Gott auch im Druck bei uns ist, können wir wieder Paulus den Druck nicht nur passiv aushalten in unserem Leben, sondern wir können dem Druck auch ganz aktiv, nicht attraktiv, habe ich gerade sagen, es kann aber auch attraktiv sein, können wir, ich glaube, das hat geheissen, drück nochmal, gell? Können wir dem Druck begegnen. Ich werde die Verse noch eins lesen, 21, 37 bis 40. Endlich hatten sie den Eingang der Kaserne erreicht. Da wandte sich Paulus an den Kommandanten und sagte, ist es mir erlaubt, ein Wort mit dir zu reden? Du sprichst Griechisch, wunderte sich der Kommandant. Bist du denn nicht der Ägypter, der vor einiger Zeit einen Aufstand angezettelt und 4000 bewaffnete Rebellen in der Wüste um sich gescharrt hat? Nein, erwiderte Paulus, ich bin ein Jude aus der Provinz Zilizien, ein Bürger von Tarsus, einer nicht unbedeutenden Stadt. Darf ich dich um etwas bitten? Gestatte mir, zu diesen Menschen hier zu reden. Der Kommandant erlaubte es ihm. Da stellte sich Paulus auf die oberste Stufe der Freitreppe und bat die Menge mit einer Handbewegung um Aufmerksamkeit. Als der Lärm sich gelegt hatte und es ruhig geworden war, begann er auf Hebräisch zu ihnen zu sprechen. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich staune über den Mut von Paulus. Wenn ich nur noch einen Schritt von rettenden Kasernen, von diesem aufgebrachten Mob entfernt war, dann hätte ich sicher nicht noch gebeten, kann ich zu diesen Leuten noch etwas sagen. Ich hätte persönlich die Tür, das Tor vor Kasernen eintreten und hätte mich reingeflüchtet. Aber der Paulus lässt sich nicht zum Opfer vom Druck machen. Jetzt ist die Zeit gekommen für ihn, sich dem Druck zu stellen. Er begegnet dem Druck. Und die Frage ist, die ich mir gestellt habe, in dieser Situation, wo nimmt der Paulus seine Kraft her? Nicht den Druck nur auszuhalten, sondern ihm aktiv sich gegen Druck zu stellen. Sicher war es auf der einen Seite seine Liebe zu Gott und zu seinem Volk. Es war ein Zeichen, das Volk ist mir nicht egal. Egal, wenn die jetzt mich jetzt über den Jordan schubsen, mich umbringen wollen, ich liebe sie. Aber ich denke, es war noch etwas anderes gewesen, was ihn immer wieder beflügelt hat, in seinem Leben mit Druck umzugehen. Es war sein Blick auf das Ziel gewesen, auf seine Zukunft. Und er redet von dieser Zukunft in Römer 18. Römer 8, Vers 18, wo er sagt, im Übrigen meine ich, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen, wenn wir an die Herrlichkeit denken, die Gott bald sichtbar machen und an der er uns teilhaben lassen wird. Das war der Blick, der durch alle Jahrhunderte durch, allen Christen, die sie unter Druck kamen, immer wieder Kraft gegeben hat, dem Druck zu begegnen. Sich nicht vom Druck kaputt zu machen. In dem, dass sie den Blick auf das Ziel gerichtet haben, haben gesagt, der Druck da, der ist vorübergehend. Das Ziel, die Herrlichkeit, die auf mich wartet, die wird ewig sein. Der Blick in die Herrlichkeit, denke ich, den brauchen wir wieder ganz neu. Den müssen wir uns wieder ganz neu lehren. Dass uns bewusst machen, für alle, die wirklich ihr Leben Jesus anvertraut, die mit Jesus leben, die ihm nachfolgen, gilt das, dass der Druck auf dieser Welt nicht das letzte Wort hat. Und der Blick in die Herrlichkeit, der macht uns übrigens nicht weltfremd. Der sagt, ja, da wirst du nur weltfremd, du musst dich im Leben hier auf dieser Welt stellen. Ich bin überzeugt, der Blick hilft uns, Sachen wie eben der Druck, wie das Leiden, aber auch das Gute auf dieser Welt in den richtigen Relationen zu sehen. Das richtig einzuordnen. Der Paulus sagt mit dieser Aussage nicht, dass das Leiden leicht ist. Er sagt nicht, hey, sei keine Jammersäcke. Das ist alles nicht so schlimm. Die Krankheit, die du durchmachst, das ist nichts. Oder die Schwierigkeiten in deinen Beziehungen, das ist ein Pappenstil. Das ist nicht seine Aussage. Er macht einen Vergleich. Er hilft uns, den Blick auf das Wesentliche zu richten. Er sagt, schaut nicht auf das Leiden. Konzentriert euch nicht auf das konzentrieren, eben auf das Körperteil, das wehtut. Konzentriert euch auf das herrliche Ziel, das auf euch wartet. So könnt ihr dem Druck begegnen. Er sagt, das, was wir durchmachen müssen für Jesus, das ist es wert, das wird sich auszahlen. Und zwar bei weitem. Etwas viel Besseres wartet auf uns. Wisst ihr, wenn ich das jetzt einfach euch so würde sagen, heute Morgen, ich habe schon Druck in meinem Leben erlebt, ich habe schon Leiden erlebt. Und gleich, wenn ich in mein Leben hineinschaue, ist es mir bis jetzt relativ gut gegangen. Aber das sind nicht meine Worte. Das sind die Worte von einem Mann, der enorm viel für Jesus hat gelitten. Wenn man mal liest, was er alles hat durchgemacht, wie manchmal, dass er ist gesteinigt worden, ins Gefängnis ist gekommen, geschlagen ist worden, Hunger gehabt, Schiffbruch gelitten und so weiter. Das ist ein Mann, der so viel Schweres hat erlebt. Und er sagt, es ist es wert. Als Christen, besonders in Europa, im reichen Westen, ist unser Blick sehr viel einfach auf die Welt fixiert. Wir haben vergessen, dass die Welt nicht unser letztendliches Ziel ist, sondern dass der Himmel unser Ziel ist. Dass etwas viel Besseres wird kommen. Die Welt ist wunderschön. Aber Gott schafft noch etwas viel Schöneres. Noch etwas viel Besseres. Und das ist das, was Paulus meint. Schaut nicht auf den Druck. Schaut auf das Ziel. Bleibt fokussiert. Mit anderen Worten auch immer wieder. Schaut auf Jesus. Der Blick auf das Ziel her lässt uns wieder klar sehen. Die Welt ist schön, wie gesagt. Aber das, was kommt, ist noch viel schöner, noch viel genialer. Und was einem Mann wie Paulus geholfen hat, den massiven Druck, der ihm ist begegnet, auszuhalten, das wird dir und mir garantiert auch helfen. Wenn wir wieder lernen, auf das Ziel zu schauen, uns auf das zu konzentrieren, um das, was wirklich geht, wenn wir Jesus nachfolgen. Mit dem Blick in die Herrlichkeit und mit der Hilfe von Jesus können wir wieder Paulus den Druck annehmen, der auf uns eingeht. Wir müssen nicht immer Auswege suchen. Manchmal sind wir so damit beschäftigt, dass wir nicht unter Druck kommen, dass wir uns schon wieder selber unter Druck bringen. Weil wir so alles organisieren, dass wir möglichst nichts Unangenehmes in unserem Leben erleben. Aber der Blick hilft uns auch, den Druck auszuhalten. Und sogar an dem Druck zu begegnen. Druck gehört dazu, wenn wir Jesus nachfolgen. Aber wie schon gesagt, er lässt uns nicht alleine und Jesus verliert nicht Kontrolle. Auch wenn wir Kontrolle im Druck verlieren. Weder in Jerusalem noch hier, noch heute verliert Jesus Kontrolle. Und ich möchte euch wirklich in den kommenden Wochen den Vers mitgeben, dann noch nach einer anderen Übersetzung, wo es noch ein bisschen deutlicher durchkommt. Gerade für druckvolle Zeiten. Ich weiss nicht, wie deine nächste Woche wird sein. Vielleicht erwartet dich auch Druck. Vielleicht weisst du es schon. Vielleicht weisst du es auch nur noch nicht. Ich will niemandem Angst machen. Aber es geht um einen Blick, dass uns eben der Druck nicht Angst machen muss. Und vielleicht lohnt es sich, oder nicht vielleicht, ich bin überzeugt, es lohnt sich, diesen Vers auswendig zu lernen. So als kleine Hausaufgabe. Den mitzunehmen und auswendig zu lernen. Und jedes Mal, wenn du merkst, jetzt wird es schwer, den Vers wieder aufzusagen. Wieder zu sagen, ich bin ganz sicher, dass alles, was wir in dieser Welt erleiden, nichts ist verglichen mit der Herrlichkeit, die Gott uns einmal schenken wird. Ich freue mich jetzt auf das Lied, wo wir miteinander singen. Es hat noch ein bisschen Troubles gegeben wegen diesem Lied. Aber ich habe das gestern Abend gehört, im Fokus, und ich gesagt, hey, auch wenn die Predigt völlig in die Hose geht von mir heute Morgen, singen wir noch das Lied miteinander. Das fasst alles zusammen, das bringt es auf den Punkt, was wir auch wieder tun müssen. Ich sage es zu mir selber, genau das. Das Leiden in dieser Welt hat nicht das letzte Wort. Es geht nicht um den Druck, sondern verglichen mit der Herrlichkeit, die Gott mir schenken will, ist das alles nichts. Merci vielmals, spielt ihr das Lied.